Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch wie immer, Andreas.
Und Sebastian, Andreas, das ist wie immer und gleichzeitig ist aber heute nicht alles wie immer, oder?
Ja, das stimmt. Wir haben eine so wunderbare, wie ich finde, so wunderbare Diskussion und ein so spannendes Thema hinter uns und für heute gewählt. Und jetzt mussten wir feststellen, dass die Tonqualität wirklich unterirdisch ist.
Ja.
Das tut mir sehr leid, das tut uns sehr leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst dadurch, wir hoffen, dass ihr uns nicht verlasst und diese eine Folge mit schlechter Tonqualität hört.
Haltet durch.
Haltet durch und hört nur auf das, was ich sag. was wir sagen, das tut uns sehr leid. Wir sind da technisch einfach noch keine Profis und wir haben es ja auch schon verschiedentlich die Rückmeldung gekriegt. Das war auch in vielen vergangenen Sendungen davor nicht immer perfekt. Es hat geknackt, es hat gerauscht, es war ein bisschen übersteuert. Heute ist es leider sehr übersteuert. Wir haben so ein bisschen Ursachenforschung jetzt auch getrieben. Es könnte einfach wirklich auch ein Hardware-Problem sein. Haben jetzt noch ein bisschen was umgestellt, deswegen klingt das jetzt besser, aber das, was danach folgt, klingt leider nicht gut. Also hier nur nochmal unsere Entschuldigung dafür. Wir hoffen sehr, dass ihr dabei bleibt und wir versprechen, wir werden das in den nächsten Folgen wirklich in den Griff kriegen.
Wir geloben Besserung und es war ja auch schon besser, nur diesmal haben wir es irgendwie verbockt.
Und haben so schön geredet und dann hören wir uns das an und das ist einfach ganz übel. Ja, also wir geloben Besserung, guter Punkt.
Genau, so machen wir es.
Ja, aber was machen wir denn heute? Ja.
Genau, was machen wir heute? Wir haben ja in den letzten Wochen, man kann fast schon Monaten sagen, oder? Inzwischen ganz viel über Politik gesprochen, erst vor allen Dingen über US-amerikanische Politik, aber dann auch über europäische beziehungsweise deutsche Politik, was bei uns so passiert ist. Und wir hatten ja auch kurz vor der Bundestagswahl nochmal dieses Reel, wo wir dazu aufgerufen haben, demokratisch zu wählen. Oder demokratisch wählen gehen zu gehen.
Das war nicht so erfolgreich, das Reel. Oder vielleicht gerade erfolgreich.
Genau, wissen wir nicht. Ne?
Also ohne das passiert.
Genau, wer weiß, wie die Wahl ausgegangen wäre, wenn wir das nicht noch rausgehauen hätten.
Wenn wir nicht interveniert hätten. Ja.
Genau.
Ja, okay. Ja,
naja, aber auf jeden Fall war damit ja der Aufruf verbunden, demokratisch wählen zu gehen. Und irgendwie ist uns dann ja im Nachhinein nochmal aufgefallen, dass man das Ganze ja sowieso schon in mindestens zwei verschiedenen Sinnen oder Bedeutungen verstehen kann, ne? Und als wir darüber weiter nachdachten, kamen wir drauf, dass wir uns doch eigentlich nochmal über die Demokratie an sich unterhalten müssten. Ne? Also was ist das eigentlich? Was ist der Wert? Was ist damit verbunden? Was kann man vielleicht noch besser machen? Ne? Und viele andere Fragen.
Und da hat sich dann auch schon wieder ein Dissens bei uns eingeschlichen, wie ihr hören werdet. Und das finde ich spannend.
Genau, der Dissens hat sich nicht nur eingeschlichen, der hat sich ergeben und war offensichtlich.
Aufgedrängt.
Er hat sich aufgedrängt, genau. Ja. Genau, und das können wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Ja, also demokratisch wählen, ich glaube, hat das schon gemeint, ich glaube, da verstehen wir alle natürlich sowas wie unsere Stimme für eine demokratische Partei abgeben. Ich glaube, das wollten wir zum Ausdruck bringen und das kam, würde ich mal annehmen, auch so rüber. Aber eigentlich löst es ja die Frage nicht, was eine demokratische Partei ist. Es ist ja irgendwie auch, wie soll ich sagen, doppelt gemoppelt, ja. Die Stimme abgeben ist ja irgendwie schon demokratisch. Ich glaube, das ist der Kern ja auch eines Verständnisses von Demokratie, dass wir bei Entscheidungen, die uns alle angehen, kollektiven Entscheidungen,
mitbestimmen dürfen, dass wir dazu also unsere Stimme abgeben. Ich glaube, das ist so der Kern auch dessen, was wir mit Demokratie meinen. Es ist also eine Abstimmung, eine Entscheidungsform. Aber wir meinten ja auch, und ich glaube ganz viele, die von Demokratie sprechen, noch mehr damit. Denn wenn wir mal so auf Demokratien schauen, wie jetzt unser Land oder die anderen Demokratien, westliche Demokratien, auch nicht westliche Demokratien, dann scheint ja da ein weiteres Element zu sein, sowas wie Minderheitenschutz, wie ein gewisses Achten auf das Gemeinwohl. Also Werte, die in dieser Gemeinschaftsform respektiert werden, umgesetzt werden. Ich glaube, dazu kommt auch noch, also ich glaube, das meinen wir oft mit eben mit einer liberalen Demokratie, der eben zu der ein Rechtsstaat kommt, der eben solche Werte schützt und Rechte den Menschen zugesteht, auf das Gemeinwohl achtet. Und ich glaube, dann kommt noch was dazu, was wir auch immer mit meinen, wenn wir von Demokratie sprechen, dass es nämlich sowas wie eine Öffentlichkeit gibt, in der wir darüber nachdenken zusammen, ja, was denn jetzt die richtige Politik ist, wenn es um Klimaschutz oder um Rentensicherung oder was auch immer geht. Auch eine Öffentlichkeit, in der wir darüber nachdenken, so welche Ziele wir denn anvisieren sollten. Also nicht nur, wie wir unsere Ziele erreichen, sondern dass wir uns auch austauschen darüber, was wir denn für Ziele in unserem Land, in unserer Demokratie verfolgen sollten. Also es braucht gewisse Strukturen der Öffentlichkeit, in denen solche Dinge gemeinsam verhandelt werden und in denen oder zu denen auch Personen dann Zutritt haben und mitsprechen können. Ich glaube, dazu gehört auch, dass es Strukturen gibt, die Checks and Balances liefern, also die die Regierenden kontrollieren und auch mal einhegen, zurückholen, sagen, das war zu weit, das widerspricht jetzt den Rechten, die die Demokratie auch ausmacht und schützt. Und ich glaube, ganz grundlegend, habe ich mir so überlegt, ist doch auch Teil unseres Verständnisses von Demokratie, dass darin jeder und jede mehr oder weniger so leben soll, wie er oder sie mag. Also in bestimmten Grenzen natürlich, ja, da haben wir auch wieder die Rechte der anderen, die Ansprüche der anderen, die da auf uns zukommen. Aber grundsätzlich haben wir da eine große Toleranz an verschiedenen Lebensformen. Das macht, glaube ich, eine Demokratie aus. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Folge meine Tochter mal oder meine Kinder gefragt, was für sie Demokratie eigentlich ist. Und meine Tochter sagte dann, was, wie ich finde, ganz klug ist, sie sagte, Demokratie ist Protest und Herrschaft. Und ich glaube, da hat sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt getroffen. Demokratie ist eben auch eine Regierungsform, also jemand macht etwas, was oder kriegt eine Autorität, kriegt einen Auftrag, etwas umzusetzen, was wir wollen, was das Volk will, wie auch immer, dass also politische Macht ausgeübt wird, aber dass diese Machtausübung kontrolliert eingeschränkt wird, das drückt sie außerdem in dem Wort Protest, dass es eben Möglichkeiten gibt, da auch zu sagen, nein, das will ich nicht, auf die Straße zu gehen oder an die Wahlurne zu gehen und dann sagen, nein, das will ich nicht. Also Protest und Herrschaft, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung dessen, worum es in der Demokratie geht.
Ja, finde ich.
Macht das Sinn, so aus deiner Sicht?
Ja, also finde ich alles gut erstmal. Und da kann ich vielleicht noch erstmal dran anschließen, was meine Tochter heute auf die Frage gesagt hat, was eigentlich für sie Demokratie ist oder warum das für sie wichtig ist. Und ihre Antwort war ein bisschen sozusagen vielleicht konkreter. Sie hat eher davon gesprochen, dass es sozusagen für jeden eine gleiche Chance auf Berücksichtigung der eigenen Interessen gibt, ne? Oder dass das dadurch gewährleistet werden würde. Ich denke, da ist auch nochmal einiges, was du schon angesprochen hast, ne? Wird damit aufgefangen oder wird darin wiedergespiegelt. Aber vielleicht können wir ja versuchen, mal eine erste, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar gemeinsame Definition von Demokratie aufzustellen auf Basis von dem.
Kriegen wir das hin?
Ja, genau, das ist die Frage. Also ist jetzt
schieß mal los.
Ist jetzt ein Vorschlag, also oder keine vollständige Definition, aber mal ein paar Elemente, ja,
ja,
einer möglichen Definition zu nennen. Also erstmal, dass wir es mit einem Entscheidungsprozedere oder einer Entscheidungsprozedur zu tun haben, dass allen in einer Demokratie lebenden Menschen ein gleiches Mitspracherecht bei zumindest bestimmten Entscheidungen zuspricht. Ne? Zweitens, was dafür spricht für eine Demokratie gegenüber anderen, zum Beispiel diktatorischen Systemen, dass sie, könnte man ja sagen, durch diese Entscheidungsprozeduren zu besseren Ergebnissen kommt. Und zwar in dem Sinne, dass sie, jetzt kommt meine Tochter eigentlich so ein bisschen ins Spiel, dass sie sozusagen mehr Interessen, die bestehen, erfüllen, ja, als wenn bloß einer oder eine da oben steht und ansagt, was Sache ist. Ja? Drittens, Demokratie nimmt Gleichheit der Menschen ernst. Auch das kam ja schon so ein bisschen raus in dem, was du gesagt hast. Und das heißt also, in einem bestimmten Sinne zählen alle Interessen gleich viel, ne, im Rahmen dieser Entscheidungsprozedur. Ja? Und vielleicht so ein paar sekundär relevante oder naja, nicht sekundär relevant, sondern sekundäre Aspekte will ich es jetzt mal nennen von Demokratie, dass Demokratie ja eigentlich die in ihr lebenden Bürgerinnen und Bürger zu Engagement erzieht oder zumindest erziehen soll, nämlich um genau dazu befähigt zu sein, an solchen Entscheidungsprozeduren eben auch zum Beispiel informiert, ne, teilnehmen zu können, zum Beispiel verantwortungsvoll teilnehmen zu können. Ne? Und Demokratie ermöglicht oder vielleicht erzwingt sie sogar, das haben wir ja auf die ein oder andere Art und Weise in den letzten Wochen jetzt auch mitbekommen, öffentliche Rechtfertigung. Ja? Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also einerseits in der Hinsicht, dass eben die Vorschläge, die jemand macht im öffentlichen Diskurs, im demokratischen Diskurs, ne, letztlich auch gegenüber anderen zu rechtfertigen, zu verteidigen, vor allen Dingen argumentativ zu verteidigen sind. Und zweitens vielleicht noch weiter gedacht, dass sie uns dazu zwingt, überhaupt nur solche Vorschläge zu machen, von denen wir überzeugt sind, dass sie für alle akzeptierbar sind. Na? Das vielleicht mal, na, es war jetzt keine Definition, aber vielleicht mal als eine Auflistung von ein paar wesentlichen Aspekten einer Demokratie. Was hältst du davon fürs Erste?
Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass wenn man streitet oder diskutiert, dass man da auch mal darlegt, worüber man spricht und versucht, zumindest über das Objekt eine Klarheit und eine Einigkeit herzustellen. Und ich glaube, das sind ganz gute Punkte. Finde ich auch super, was deine Tochter sagt, dass Demokratie, ja, es ermöglicht Menschen, gleiche Chancen auf die Berücksichtigung ihrer Interessen zu haben. Ich würde einen Punkt noch hinzufügen, auch zu den Gründen, auch die du genannt hast, die für die Demokratie sprechen. Ist ja auch so, ich hatte mal den Versuch gewagt, das ist schon ganz lang her, so die Idee mit Leben zu füllen, dass Menschen Autor des Politischen sind. Wir kennen ja die Idee, dass Menschen Autor des eigenen und Autorin des eigenen Lebens sind. Also wir bestimmen, wir schreiben die Geschichte unseres Lebens. Wir verlangen auch, dass wir Menschen die Autoren und Autorinnen unseres Lebens sein dürfen. Mhm. Wir wenden uns dagegen, wenn jemand uns darin beschneidet, eben unsere Geschicke selber zu lenken. Das ist ein Teil der Selbstbestimmung, Autonomie, wie man auch immer das nennen möchte. Und ich dachte dann, wir müssten doch eigentlich auch Autor des politischen Lebens sein. Denn das politische Leben um uns herum, die Strukturen, die Institutionen, die Entscheidungsprozesse, die Öffentlichkeit, all die Punkte, ja, die du auch genannt hast, die bestimmen ja die Möglichkeit, meine Möglichkeit, Autor und Autorin meines Lebens zu sein.
Ja.
Und eigentlich ist ja Demokratie auch der Ausdruck dieses Gedankens, ja, dass ich nämlich mitbestimmen kann, dass ich ein Teil bin, dass ich eben Mitautor bin, auch der politischen Institutionen und Regelungen, oder? Also würde ja eigentlich so ganz gut dazu passen.
Nehmen wir mit auf.
Nee. Dann haben wir es schon. Gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber ist es das jetzt? Also ich meine, was sagst du dazu? Also jetzt haben wir mal so diesen Katalog, ne, von Bestandteilen, Aspekten, Bedingungen, Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Ja.
Aber können wir die Sendung jetzt beschließen? Oder?
Ja. Also ich würde ja sagen, wenn wir jetzt ein philosophisches Seminar wären, dann könnten wir das wahrscheinlich tun. Dann hätten wir jetzt so verschiedene Aspekte von Demokratietheorie abgegrast. Ich finde halt, wenn man in die Realität schaut und die aktuellen politischen Vorgänge in Deutschland, aber auch zum Beispiel in den USA zeigen, dass halt Demokratie schon auch dunkle Seiten hat oder jedenfalls nicht die Voraussetzungen erfüllt, die diese Definitionsmerkmale jetzt hier nahelegen. Also gleiche Interessen erfüllen und jeder hat ein Mitspracherecht und jeder darf seinen Senf dazugeben und mitbestimmen. Ja, setzt ja irgendwie auch voraus, dass wir wohl informiert sind. Also dass wir täglich Zeitung lesen, Radio hören, die Dissenspflege hören und da unsere politische Meinung bilden.
Denn wir sagen hier viel Richtiges und Wichtiges. Sorry.
Nee, genau, kann man nicht oft genug betonen. Ja. Und ich meine, die Realität ist so, dass halt viele Menschen ja auch mich eingeschlossen, ja, zum Beispiel kein besonderes Wissen in wirtschaftspolitischen Fragen haben oder in finanzpolitischen Fragen und auch keinen Anreiz, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn jemand sagt, wir müssen XY tun, um die Renten zu sichern, dann habe ich wenig Kenntnisse und auch vielleicht wenig Anreiz dazu, mich jetzt in Finanztheorie zu vertiefen und dann zu prüfen, ja, wer, also was ist denn jetzt zu tun und wem gebe ich jetzt meine Stimme? Und wir sind vielleicht beide noch einigermaßen, haben zumindest eine Bildungsgeschichte und haben auch die Zeit, auch über unsere Berufe, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Aber wer die Zeit nicht hat und vielleicht auch nicht die Bildungsgeschichte, dann wird es halt oft sehr schwierig. Und zudem stimmen wir halt, und auch hier habe ich durchaus auch mich als Beispiel vor Augen, vielleicht nicht immer in Übereinstimmung mit dem, was von dem ich denke, ja, das ist jetzt oder auch weiß, das ist jetzt die richtige Handlung, die wir in bestimmten politischen Fragen umsetzen müssen, sondern vielleicht vor dem Hintergrund meiner politischen Ideologie, was ich sozusagen grundsätzlich für richtig und wichtig achte und von wem ich denke, dass er oder sie diese Ideologie eben umsetzt oder verkörpert, dem gebe ich dann meine Stimme. Also, was ich damit sagen will, ist, dass die Realität, also dass diese Definitionsmerkmale oder Definitionen von Demokratie irgendwie so ein hehres Bild abgeben, aber die Realität ein ganz anderes ist. Und was wir auch sehen, ist, dass Politik darauf aus ist, Stimmen zu kriegen, Abstimmungen, und wir wollen Stimmen kriegen, damit wir dann im Bundestag sitzen oder in den Parlamenten. Und dass das einen starken Anreiz dafür gibt, auf die zu hören, auf die Leute, die sich gut vernetzen. Und das sind oft Personengruppen, Industrien, Verbände, die ein starkes ökonomisches Interesse haben, die dann auch die Kapazitäten haben, sich zu vernetzen in Lobbyverbänden und laut zu rufen. Und das sind nicht nur Verbände, sondern das sind auch Personen, Personengruppen, nach denen sich die Politik aktuell sehr stark richtet. Also wir müssen nur auf die Migrationsdebatte oder auf das Migrationsthema gucken. Das ist ein Thema, was von ein paar wenigen Leuten ganz laut nach vorne gebracht wird und als das Thema unserer Zeit propagiert wird. Was es aber faktisch, wenn man auf die Zahlen guckt, egal ob es Kriminalität ist oder was anderes, gar nicht, gar nicht diese Problemrelation oder Dimensionen aufweist. Und ich glaube aber, dass Demokratie halt intrinsisch derart strukturiert ist, dass sie halt auf die lauten Gruppen hört. Und deswegen, glaube ich, vieles von dem, was wir jetzt so an positiven Elementen und Gründen genannt haben für die Demokratie, dass das in Wirklichkeit gar nicht gegeben ist.
Mhm. Ja, ich fürchte, einerseits muss ich dir da recht geben. Andererseits ließe sich ja darüber nachdenken, und das wäre dann sozusagen mal eine These, um diesen Problem, um diese Probleme anzugehen oder um zu versuchen, ihnen gerecht zu werden, dass wir auf welchem Wege auch immer versuchen, mehr direkte Demokratie zu wagen. Also was wir jetzt ja vorfinden bei uns in Deutschland ist ja vor allen Dingen, oder was heißt vor allen Dingen, ist eine repräsentative Demokratie. Und ich denke, dass mehr direkte Demokratie einerseits dazu führen könnte, tatsächlich auch die für Betroffene relevanten Sachfragen, ja, wieder sozusagen selbst zu entscheiden, ja, dass auch letztlich, du hast gerade über Anreize oder Stimmengewinne als Anreize gesprochen, ja, dass es letztlich auch wieder andere Anreize geben könnte oder möglich wären, als bloß auf sozusagen Stimmengewinne und Möglichkeiten des Stimmengewinns zu schauen, ja, das, was du gerade beschrieben hast. Und vielleicht sozusagen als Nebeneffekt etwas, was was ja gerade auch von Parteien wie der AfD in den letzten Jahren immer groß gemacht wurde oder propagiert wurde, dass wir ja alle überhaupt keine Mitbestimmung mehr haben, dass wir gar nichts mitentscheiden können, und dass man sozusagen den Leuten, die das glauben, damit auch so ein bisschen das Fundament entziehen könnte, ja, indem man sagt, also okay, ihr könnt jetzt eben in diesen und jenen Sachfragen direkt mitentscheiden. Ja, es ist nicht so, dass ihr keine Mitbestimmungsmöglichkeiten habt. Also das mal so sozusagen hier als These. Was was denkst du, Wolkenstein?
Nicht viel. Da bin ich sehr, sehr skeptisch erstmal intuitiv. Ja. Mehr direkte Demokratie wagen. Also ich habe gleich Punkte dazu, aber davor nochmal, wie würde sowas aussehen, direkte Demokratie? Also ja. können wir ein Szenario basteln, wo wir sagen, ja, okay, das ist jetzt direkte Demokratie.
Naja, was heißt es? Also ich denke, erstmal kann man sozusagen, ist mit direkter Demokratie sind zwei verschiedene Dinge angesprochen, ja, oder können angesprochen werden. Das erste betrifft ähnlich wie unsere allgemeine Definition der Demokratie, die an der wir uns gerade versucht haben, erstmal nur bestimmte Verfahren politischer Entscheidungsfindung, ja. Also sowas wie Bürgerentscheide oder sowas, ja. Also Bürger stimmen direkt über ganz bestimmte lokal begrenzte Sachfragen ab, ne? Mhm. Und solche Verfahren oder sowas, so verstanden, sind natürlich auch diese direktdemokratischen Anteile mit einem politischen System der repräsentativen Demokratie vereinbar. Ne?
Also insofern, dass ich sozusagen über bestimmte Fragen, Sachfragen direkt entscheide, aber grundsätzlich über andere Sachen auch.
Genau, aber grundsätzlich bleibt eben genau das System, der haben wir es zu tun mit einem System repräsentativer Demokratie, so wie wir es eben kennen. Ne? Mhm. Man kann aber ja mit direkter Demokratie sozusagen auch auf ein politisches System an sich abstellen. Ja. Also es eben von repräsentativer Demokratie unterscheiden, beispielsweise, ne? Also als eine bestimmte Herrschaftsform verstehen, in der die Macht durch Abstimmungen prinzipiell direkt vom Volk ausgeht. Ja. Ein Beispiel wären Modelle der Basisdemokratie, ja, um das jetzt sozusagen Schritt für Schritt weiter zu eskalieren, in der sozusagen alle, was das dann im Einzelnen auch bedeutet, relevanten Entscheidungen durch die von einer zu in Frage stehenden Entscheidung jeweils Betroffenen direkt entschieden werden. Ja, also es ist jeweils zu schauen, ne, wir stehen vor einer Entscheidung, wer ist davon betroffen, der Bürgerinnen und Bürger, ja, und die stimmen jetzt darüber ab, wie hier eben zu entscheiden ist, jetzt arg vereinfacht, aber mal so als, ne, als Vorschlag. Zweite Eskalationsstufe wäre natürlich sowas wie eine Rätedemokratie, ne? Also in dem beispielsweise bestimmte lokal begrenzte oder durch andere Aspekte ausgezeichnet begrenzte Communities, ja, sozusagen Räte bestimmen, die wiederum bestimmte Entscheidungen für sie treffen, ne, und die wiederum entsandte in die nächsthöhere Ebene, ne, zum Beispiel, sagen wir mal, es geht jetzt um einen Landkreis, ja, entsenden, der dann bestimmte Entscheidungen trifft und so weiter, bis man oben sowas wie ein, wie mal, wie einen Zentralrat hat. Das ist natürlich schon ein recht extremes Modell. Was ich aber daran ganz spannend finde, einfach von der Idee her, ist immer, dass, dass es normalerweise jedenfalls erstens mit Ämterrotation verbunden ist, dass es zweitens mit einem imperativen Mandat verbunden ist. Das heißt, diese Räte sind jeweils an die Entscheidungen gebunden, ne, derjenigen, die sie wählen oder die sie stützen. Ja, also sie können nicht für sich entscheiden, dass sie jetzt in dieser und jenen Frage so oder so entscheiden, sondern sie sind an das gebunden, was die Leute sagen, die sie gewählt haben, ja, in den jeweiligen Rat. Und drittens finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass es jederzeit eine Abwahlmöglichkeit gibt dieser Räte. Ja? Und ich glaube, dass das war ja auch ein Problem, was du gerade angesprochen hast, dass jetzt im Unterschied beispielsweise zur Basisdemokratie, es aber, wir reden jetzt ja sozusagen auf der Idealebene, ne? Also erstmal auf der Ebene von Ideen und idealen Vorstellungen, aber dass sozusagen in dieser Konzeption einer Rätedemokratie, glaube ich, auch solchen Problemen, wie du sie mit Blick auf Finanz- und Wirtschaftspolitik angesprochen hast, dass da durchaus sozusagen das denen entgegen zu kommen wäre, im Unterschied etwa zu einer Basisdemokratie. Ja, was würde man in einer Basisdemokratie machen, wenn man über schwerwiegende wirtschafts- oder finanzpolitische Entscheidungen zu reden hat? Für wen sind die relevant? Wer ist davon betroffen? Ne? Und wer hat dann, da kommt die Frage auf, die du wieder, die du schon gestellt hattest, wer hat dann entsprechend auch Ahnung davon, ne, um diese Entscheidung eben fundiert treffen zu können. Ja, also das erstmal sozusagen als Eskalationsstufe, ne, also sozusagen Bürgerentscheide, Basisdemokratie, Rätedemokratie, ne, das wären verschiedene Formen, es gibt natürlich noch viel mehr, aber mal verschiedene Formen dessen, was man unter direkter Demokratie verstehen könnte. Mach dich davon irgendwas an, Andreas.
Genau, war jetzt meine erste Frage. Muss ich mir da jetzt eins raussuchen?
Du darfst, davon? Du musst gar nichts.
Ich darf. Ja. Nee, vielen Dank. Klärt es, glaube ich, und finde ich auch gut, da jetzt verschiedene Stufen, Eskalationsstufen einzubauen. Das macht das für mich jetzt ein bisschen klarer und ich sehe auch positive Aspekte, bin aber trotzdem skeptisch. Also ich es scheint sich, als würde sich hier ein Dissens doch eher verfestigen. Ich bin aus verschiedenen Gründen skeptisch. Aber zuerst mal, und das hast du ja selber auch schon so ein bisschen angedeutet, gibt's von diesen Formen direkter Demokratie ja auch schon einiges. Also Bürgerentscheide hattest du gerade angegeben, das ist ja schon eine reale Möglichkeit und wird auf verschiedenen Ebenen, vor allem im Lokalen auch oder Regionalen auch genutzt.
Volksbegehren.
Wir hatten selber hier in dem Ort, wo ich lebe, vor einiger Zeit ein großes Bürgerbegehren.
Ja.
Am Laufen. Ja, also und ich glaube, das ist auch gut. Das hat auch tatsächlich mobilisiert, also weil wir es vorher von Charakterbildung hatten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, das war schon etwas. Und ich glaube, da zeigt sich zumindest auch der Vorteil, den du nanntest, dass natürlich, wenn Leute betroffen sind und auch direkt merken, sie können einen Unterschied machen. Also es sind eben nicht, was weiß ich, 60 Millionen Stimmen, sondern es sind halt die, was weiß ich, 20.000 Stimmen und ich kann auch im Vorfeld in der Öffentlichkeit, die da existiert, was tun, hilft, glaube ich, schon zu mobilisieren. Also finde ich gut. Das ist aber, sagen wir mal, relativ unkontrovers. Auch Basisdemokratie finde ich noch unkontrovers. Ich finde, glaube ich, also mein Dissens besteht, wenn man das als
wenn man direkte Demokratie versteht als Ersatz für auch eine repräsentative Demokratie. Mhm. Und ich sehe schon Kritikpunkte auch an der repräsentativen Demokratie, mhm. also eine Demokratie, bei der wir eben nicht, so wie du sagst, direkt abstimmen, sondern indem wir Menschen wählen, die das dann für uns tun.
Ja.
Menschen,
ja.
die aber ein ganzes Set an Überzeugungen vertreten. Ja. Also, die schicken wir ins Parlament und die entscheiden dann für uns. Also, ich sehe da schon auch Kritik. Ich sehe, glaube ich, nur dieselbe Kritik auch und vielleicht sogar noch viel mehr bei so direktdemokratischen Formen. Ich glaube, das ist mein Hauptkritikpunkt. Ich sehe nämlich jetzt bei den aktuell gerade über die Bühne gegangenen Wahlen in Deutschland, mhm. aber auch in anderen Wahlen, ich erinnere vor einigen Jahren an den Brexit, als die Briten darüber entschieden haben, ob sie aus der Europäischen Union austreten sollen. Das war eben auch so ein Referendum. Da hat man auch das Volk befragt zu einer Sachfrage. War völlig idiotisch, hat eigentlich nur zu Nachteilen für alle, also für sie selber und auch für viele andere gesorgt. Ich sehe also die Gefahr bei so direktdemokratischen Verfahren vor allem darin, dass ja noch viel mehr vielleicht als bei Wahlen in einer repräsentativen Demokratie und einer Parteiendemokratie Menschen verführbar sind. Ja, da ist dann sozusagen lokal derjenige auf der Straße, der laut ruft, gegen Migranten ruft und gegen das gegen die Geflüchtetenunterkunft, und die Leute machen mit. Und dann, wenn ich das skaliere, also auf eine höhere Ebene, die regional, das Bundesland oder auf Bundesebene erhebe, dass dann katastrophale Ergebnisse rauskommen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt der Demokratie ist ja der, über den wir vorher sprachen, dass auch bestimmte Rechte vor jedem politischen Verfahren geschützt werden, gelten. Die kann eine Demokratie nicht umwerfen. Ich habe ein bisschen die Angst, dass entweder die Direktdemokratie das noch viel mehr kann, weil da irgendwie der rohe Volkswille vermeintlich rauskommt und ich dann eben auch noch Minderheitenschutz über den Bord werf. Oder wenn ich das nicht tue, sondern sagt, ja, auch es gibt eine liberale Basisdemokratie, gewissermaßen, so wie es eine liberale Demokratie, eine Parlamentsdemokratie oder repräsentative Demokratie gibt, dass ich dann die Probleme, die ich habe, eben auch nicht löse, weil ich muss dann in irgendeiner Form genau diese Rechte rausziehen aus dem politischen Verfahren, aus dem Entscheidungsprozess, und dann weiß ich nicht so richtig, was denn dann die Basisdemokratie dem noch hinzufügt. Zumal, das hast du schon selber gesagt, und dann bin ich auch ruhig, dann darfst du.
Ja.
Aber ich will nur die Kraft der Gegenargumente dir hier am Block
so richtig
entgegenwerfen. Genau. Ein Punkt, aber den hattest du selber schon genannt. Das ist, glaube ich, auch schwierig umzusetzen, also aus verschiedenen Gründen. Ein Grund hattest du genannt, zumindest bei basisdemokratischen Verfahren, eine Schwierigkeit besteht darin, eben festzustellen, wer denn überhaupt betroffen ist, ja, von finanzwirtschaftspolitischen Fragen. Das geht um existierende Menschen, wo die Frage ist, wo grenze ich denn, also wen frage ich denn jetzt, wer ist denn betroffen, wie grenze ich den Kreis der Betroffenen ein? Aber ich kann auch zeitlich in die Zukunft gehen, also bis zu welcher Generation muss ich denn die Betroffenheit adressieren und wie kriege ich die Leute denn rein? Also wie kriege ich meine Enkel rein in die Entscheidung? Und es sind einfach bei ich glaube, es ist ganz praktisch, also bei bundespolitischen Fragen oder du kannst ja darüber hinausgehen, europapolitischen oder globalen Fragen, so ein Referendum zu organisieren, boah, good luck. Ja, also ich habe noch einen Punkt, aber jetzt hol ich mal Luft und lass dir mal Gelegenheit für den Versuch eines Gegenargumentes.
Ja, es wird nicht beim Versuch bleiben. Also das, ja. Nein, also ich würde mal so rum anfangen. Der letzte Punkt, den sehe ich, also das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem, ne? Vor allen Dingen eben im Kontext basisdemokratischer Ideen. Also wer ist jeweils partizipationsberechtigt? Ja, den Punkt schenke ich dir sozusagen mal. Ja, dein erster Punkt sozusagen der Verführbarkeit von Wählenden, ja, den habe ich jetzt so verstanden, dass du ihn eigentlich auf beide sozusagen der alternativen Möglichkeiten, die ich jetzt mal versucht habe darzustellen, angewandt hast. Und du hast das spannende Beispiel Brexit genannt. Und ich glaube, dass der Brexit eigentlich was ganz anderes zeigt. Und zwar kam ja eigentlich danach raus, dass das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte, die dann auch letztlich zu diesem Abstimmungsergebnis geführt hat, ja darin bestand, dass nicht genügend Leute zur Wahl gegangen sind, weil nämlich insbesondere diejenigen, die keinen Brexit wollten, gedacht haben, ach komm schon, also das wird sowieso nicht passieren, so blöd kann keiner sein und was soll ich da jetzt hinrennen und mir, ich weiß nicht, ob es auch ein Sonntag war, ist aber egal, also mir den Sonntag da kaputt machen, ne, und da mich da anstellen, ja, und das deutet auf ein anderes, ich finde, einerseits könnte man sagen Problem, aber andererseits auch eine Chance direktdemokratischer Ideen hin. Nämlich, dass die voraussetzen oder sozusagen implizit mitnehmen einen ständigen Prozess der Willensbildung. Und je nachdem, wie man vorangehen will, auch der Konsensfindung. Und das wiederum, ne, setzt nicht nur ein hohes Maß an Bildung, Information, sondern auch Diskursfähigkeit und Verantwortung gegenüber sozusagen der Demokratie und den dort zu treffenden Entscheidungen voraus, ja. Und das ist, glaube ich, das, was hier beim Brexit abgegangen ist. Also Bildung und Information, zumindest auf Seiten derer, die ihn eigentlich abgelehnt haben, wahrscheinlich nicht. Ja, aber sozusagen die Verantwortungsübernahme auch für diese Entscheidung, ja, daran zu partizipieren, in den Diskurs zu gehen und es aktiv mitzuentscheiden. Daran ist es doch eigentlich gescheitert. Ja, und nicht daran, dass sozusagen, nicht primär daran, dass mehr Leute oder andere Leute verführt worden wären. Natürlich wurden Leute verführt, aber sie hätten die Wahl gar nicht gewonnen, wenn sozusagen die anderen dahin gegangen wären. Ja? Mhm. Nebenpunkt, das ist nochmal ein ganz spezielles Problem, dass es eigentlich darum geht, dann immer den Konsens zu finden. Ja, was auch damit zusammenhängt, jetzt insbesondere in so Rätevorstellungen, dass man ja immer erstmal in relativ kleinen Communities sozusagen unterwegs ist und das dann vielleicht auch eher möglich ist, ne, auf einen Konsens hinzuarbeiten und dann eben die entsprechenden Personen zu entsenden auf die nächsthöhere Ebene und so weiter. Ne? Mhm. Mhm. Das ist aber nochmal ein anderes Problem, weil wir hier ja tatsächlich über eine echte, wie man immer so schön sagt, Kampfabstimmung letztlich sprechen und nicht um eine Konsensfindung, sondern es geht halt um eine Mehrheitsentscheidung. Aber das kann man vielleicht mal kann man an der Stelle vielleicht außen vor lassen. Was ich tatsächlich aber auch aus anderen Gründen, das hast du auch angesprochen, für ein, was vielleicht ein größeres Problem ist, aber da würde ich auch sagen, aus anderen Gründen, ist die Frage der Wehrhaftigkeit einer Demokratie. Das hast du ja auch angesprochen. Und da muss man, glaube ich, jetzt wieder unterscheiden, mit welcher demokratietheoretischen Idee man es zu tun hat.
Also mit Wehrhaftigkeit meinst du jetzt und meine ich auch die Eigenschaft einer Demokratie, ihre eigene Abschaffung zu schützen.
Genau.
Also zum Beispiel vor der eigenen Abschaffung zu schützen.
Genau.
Eben das, was an Rechten vor der demokratischen Entscheidungsfindung gilt, eben zu bewahren und nicht durch Abstimmung eben abzuschaffen. Ja.
Genau. Okay. Oder wie du es, ich glaube, du hast eher davon gesprochen, dass eben klar ist, dass es sozusagen hinter bestimmte Werte geht es nicht zurück. Ne? Also, ne, ist einfach klar. Und da haben vielleicht jetzt basisdemokratische Ideen nicht so ein großes Problem wie rätedemokratische Ideen, weil es ein wesentliches Merkmal von rätedemokratischen Ideen ist, dass sie auch keine Gewaltenteilung mehr beinhalten. Und da würde sich dann für mich schon die Frage stellen, das hat ja sozusagen in unserer Demokratie auch trägt ja zu einem wesentlichen Punkt oder zu einem wesentlichen Teil mit dazu bei, dass diese Demokratie eben wehrhaft ist. Ne? Dass wir eine Gewaltenteilung haben. Ne? Wenn diese aber aufgelöst ist, weil sozusagen gewählte Räte Entscheidungen treffen, die sowohl legislativ, ne, als auch exekutiv, als auch judikativ relevant sind, ja, oder entsprechende Auswirkungen haben, dann muss, also da wäre ein Problem, was ich sehe tatsächlich. Mhm. Ja, aber jetzt gar nicht so sehr, und das unterscheidet uns dann, glaube ich, wieder, weil, siehe Brexit-Beispiel, weil eben zu viele mehr oder weil es leichter wird, Leute zu verführen, ja, irgendetwas Antidemokratisches zu wählen, siehe ja auch bei uns, repräsentative Demokratie, ne? Also mehr geht ja schon fast nicht mehr, hoffe ich. Sondern sozusagen einfach in der systemischen Idee angelegt, ja, steckt ein gewisses Problem, was die Wehrhaftigkeit einer Demokratie angeht. Ja, also von daher würde ich es etwas anders analysieren, und auch wenn ich jetzt auch ein paar Dinge genannt habe, die ich problematisch finde, doch eher auch die Chancen nochmal herausarbeiten wollen. Und dann höre ich jetzt auch sofort auf. Ich glaube, eine weitere letztlich auch Chance besteht darin, dass solche Ideen ja auch notwendig voraussetzen würden, bestimmte Bedingungen zu schaffen, unter denen eine wohlinformierte, gut gebildete, verantwortungsvolle Beteiligung an politischen Prozessen, wenigstens solchen, die für einen selbst relevant sind, von denen man betroffen ist, überhaupt ermöglicht, ja, was letztlich auch den Ball wieder zurückspielt zu bildungspolitischen Fragen zum Beispiel, ja, zu Fragen, wie setze ich mich auf angemessene Weise mit verschiedenen Informationsquellen auseinander, wie schaffe ich da sozusagen Kompetenzen, ne, und so weiter und so weiter. Also sozusagen die, wie wir Philosophen manchmal so schön sagen, die Bedingungen der Möglichkeit zu schaffen, ne? Und das kann man aber, finde ich, auch eigentlich als eine Chance begreifen, ne? Und das dann sozusagen angehen zu müssen. Sorry, jetzt habe ich lange hier vor mich hinschwadroniert, aber ja. Jeden nee, deiner Punkte.
Nee, ich wollte ja sagen, wenn du schon selber Kritik an deiner Idee übst, dann nimmst du mir meinen Job, und wir können jetzt auch was. Nee, zwei Dinge. Zum einen sehe ich trotzdem noch ein Problem. Ich sehe aber auch Common Ground jetzt zwischen dem, was mich interessiert oder umtreibt oder was ich wichtig finde an den Voraussetzungen, den Bedingungen der Möglichkeit für eben gute Entscheidungen oder für ein gutes gemeinsames
Zusammenleben. Den Voraussetzungen der Bedingungen der Möglichkeit.
Ja, Bedingungen der Möglichkeit, das muss ich nur sagen, das war eins der ersten Wörter, die ich dann im Philosophiestudium oder Begriffe, technischen Begriffe, die ich im Philosophiestudium kennengelernt habe. Und ich ertappe mich manchmal immer noch dabei, darüber nachdenken zu müssen, was das denn genau bedeutet. Finde ich, also eben Voraussetzungen, und ich finde aber es immer noch spannend, darüber nachzudenken, bis heute, und das Studium ist schon lang her. Ja, aber lass mich nochmal einen Punkt, vielleicht einen kritischen Punkt, was die Räte angeht, anbringen. Es ist ja so ein bisschen die Frage oder das Thema auch schon angeklungen, Gebildetheit, Fachwissen, Interesse an Politik, an politischen Fragen, an Sachfragen. Es klingt ja so ein bisschen so, Experten einführen zu wollen, als der Versuch, also entweder Räte einführen zu wollen, entweder sind es Experten, die ich dann einführe, die sich vielleicht auskennen in diesen Fragen, und denen übergebe ich dann Entscheidungsgewalt, die, klar, die rotieren und die übergeben bestimmte Fragen auch dann die Ebene höher und so weiter. Und das finde ich aber schon schwierig. Das fände ich schwierig, obgleich ich anerkenne, dass da vielleicht qualitativ auch in manchen Fragen gute Entscheidungen rauskommen. Aber ich glaube, so bei so Wertfragen, also in welche Richtung sollen wir denn uns entwickeln, da weiß ich gar nicht eben, ob dann so Technokraten die geeigneten Personen sind, vor allem wenn sie nicht begrenzt werden durch andere Gewalten. Also du hast Gewaltenteilung angesprochen, die Idee, dass wir eben auf der einen Seite Leute haben, die Gesetz geben, auf der anderen Seite, die sie umsetzen in Politik und dann aber eben auch die Rechtsprechung, die dann mal sagt, nein, das, was ihr jetzt macht, passt nicht, entspricht nicht den Gesetzen oder auch der Verfassung. Also vor allem, wenn es das nicht gibt, halte ich es schon für schwierig, dann Experten oder Technokraten einzuführen als Regierende. Wenn ich das nicht tue und sage, ja, ich wähle zufällig und lass die rotieren in regelmäßigem kurzem Abstand, dann habe ich das Problem nur verschoben, dass ich auch jetzt in einer repräsentativen Demokratie habe, dass nämlich die Entscheider und Entscheiderinnen nicht wohl informiert sind. Zugleich könnte ich aber natürlich sagen, ja gut, wenn es sozusagen die Pflicht gibt, nehmen wir mal an, wir haben so eine Bürgerpflicht, auch regelmäßig in solchen Bürgerräten teilzunehmen, dann könnte das ja einen Anreiz geben, sich zumindest im Vorfeld und dann auch während der Amtszeit mit technischen Fragen zu beschäftigen und sich so ein Wissen und Fertigkeiten auch anzueignen. Und ich glaube, das wäre dann schon richtig und wichtig.
Darf ich dazu zu den Punkten so?
Möchtest du? Okay, gerne.
Weil sonst vergesse ich es gleich wieder.
Was Harmonisches, ja.
Oh. Sonst vergesse ich es gleich wieder.
Also ist los.
Erstmal würde mich natürlich interessieren, auf welchem Stand der Bedingungen der Möglichkeit du heute bist. Aber also was jetzt so? Nein, aber. aber das machen wir vielleicht nochmal eine eigene.
Voraussetzung gefällt mir gut, ja.
Ja, also, ne, aber es ist ja schon wichtig. Naja, okay, das machen wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung. Zum anderen würde ich, also was du zu Experten und Technokraten gesagt hast, das wäre das Erste, wo ich glaube ich gar nicht so übereinstimmen würde. Ja? Mhm. Denn es kommt ja sozusagen immer drauf an, welche Arten von Experten man aus welchen Gründen dann jeweils wählt. Mhm. Ja, mhm. Und ich verweise nochmal auf unsere Folge zur moralischen Expertise. Mhm. Also das Expertentum an sich schließt ja nicht aus, dass wir auch moralische Expertinnen oder Experten in solche Räte wählen könnten. Ja. Deswegen ist mir auch sozusagen, wäre mir das auch ein bisschen zu kurz geschlossen, dann, dass das sozusagen in eine Technokratie ausarten muss, ja, quasi automatisch. Das wäre mir jetzt, glaube ich, zu kurz geschlossen. Und der andere Punkt auch noch ganz kurz, du hast zur Rotation, wenn man dann quasi so zufällig durchwechseln würde. Ich glaube, das ist aber gar nicht unbedingt die Idee. Es geht einfach nur darum, das muss ja auch nicht in allzu kurzen Abständen passieren. Es geht einfach nur darum, dass in bestimmten Zeitabständen eben andere Personen diese Positionen dann wieder besetzen, die natürlich auch dahin gewählt werden. Und gut, es gibt die Möglichkeit der Abwahl, ne? Aber grundsätzlich kennen wir solche Ideen auch, ne? Also ich denke jetzt auch, das ist natürlich was ganz anderes, aber so von der ganz abstrakten, grundsätzlichen Idee, ein amerikanischer Präsident darf das 8 Jahre machen und dann ist fini, ne? So. Das ist ja so ein bisschen das, woher wir diese Idee vielleicht auch schon kennen. Ne? Also das vielleicht nochmal dazu. Aber jetzt Harmonie.
Weil du Trump gerade gesagt hast, dass es
bei diesen 8 Jahren Trump gesagt bleibt. Ach so, ja.
Doch, okay. Du hast doch gerade USA, den Amerika, also du hast nicht Trump gesagt. Ja. Da hast du natürlich recht. Die Assoziation, die kam jetzt in meinem Kopf, amerikanischer Präsident, da klingelt sofort Trump. Aber weil du amerikanischer Präsident
bist,
dieser gerade Donald Trump heißt, fiel mir ein, dass es ja gar nicht so sicher ist, dass es bei diesen 8 Jahren bleibt. Manche befürchten ja sogar, er würde dann diese Regel außer Kraft setzen, aber das ist natürlich reine Spekulation jetzt.
Und das ist auch ein anderes Problem, ne? Also es hat jetzt nichts mit damit.
Genau. Führt uns weg. Ich wurde jetzt abgelenkt. dann nochmal zurück. Also ich bin da nach wie vor skeptisch, weil ich entweder zu wenig Unterschied sehe zu jetzt oder eben noch nicht den Vorteil sehe. Was ich aber, glaube ich, Harmonie ist vielleicht zu viel, aber was ich sehe und wozu ich auch meine Zustimmung gebe bei dir oder bei dem, was dich interessiert, ist ja doch der Versuch, über direkte Demokratie Menschen mehr an das Gemeinwesen zu binden und herbeizuholen und auch zu sagen, ja, hier kannst du, sollst du mitbestimmen, entweder direkt über die Abstimmung bei Sachfragen oder über deine Beteiligung in Bürgerräten, die sind dann irgendwie so subsidiär organisiert, also was unten auf der lokalen Ebene entschieden werden kann, soll da entschieden werden, ansonsten geht es weiter nach oben. Also auf eine höhere Ebene und so weiter. Und ich glaube, das finde ich ganz wichtig, wenn man das verstehen als, weiß nicht, ob du es auch so verstehen würdest, vielleicht ist es doch nicht Harmonie, sondern ein Unterschied, aber ich würde es so verstehen als, dass wir schaffen sollten durch ja die Schaffung solcher Foren und solcher Begegnungsmöglichkeiten vielfältiger Art, da würde ich ja sogar noch weitergehen, sagen, Räte ist nur eins, es gibt auch mehr Townhalls, digital, nicht digital, Zuhörmöglichkeiten, eben solche Foren schaffen sollten, in denen Meinungsbildung passiert, um die rauszuholen, einerseits aus so Filterblasen oder Bubbles in den Social Media und auch wieder es ermöglicht, Menschen in Kontakt miteinander zu treten und auch seine Argumentation, den Austausch von Überlegungen, von Ideen. Es muss noch gar nicht eine Argumentation sein, es kann auch einfach Werte sein. Also diesen Austausch soll ermöglicht werden, es soll auch ermöglicht werden, in solchen Foren Anfechtungen zu ermöglichen. Also wenn ein Bürgerrat oder eine direkt demokratische Entscheidung oder eben auch eine parlamentarische Entscheidung oder die Entscheidung meines Gemeinderats getroffen wird, dass es auch Foren gibt, wirklich Orte, an denen das auch angefochten werden kann und eben nicht nur durch alle 4 Jahre dann mein Kreuz zu geben, ja, und war die SPD an der Regierung, gäbe es jetzt der CDU und war die CDU an der Regierung, gäbe es jetzt der SPD, wenn ich Wechselwähler bin oder Wechselwählerin, sondern dass diese Anfechtung eben im Prozess des Entscheidens und der Meinungsbildung auch gegeben sein muss. Ich bin ein großer Fan auch von Philipp Pettit, einem Philosophen, politischen Philosophen, der so die Idee des Republikanismus wieder aufleben lässt. Und das ist nicht der parteipolitische Republikanismus in den USA, Trump, und auch nicht der Republikanismus der Republikaner in Bayern diesmal gab, sondern es ist genau die Idee, dass Menschen eben Sorge tragen sollen und ein Engagement tragen sollen für das Gemeinwesen, die Res Publica, also die öffentliche Sache. Und es ist super voraussetzungsreich. Und es löst all die Probleme, die wir vorher an der Demokratie hatten, gar nicht. Im Gegenteil. Es setzt vielleicht noch viel mehr voraus. Es fordert noch viel mehr von den Bürgerinnen und den Bürgern. Aber ich glaube, es legt den Fokus und das, was dich umtreibt und auch mich, vielleicht mit der leicht anderen Betonung, ist doch, dass wir es irgendwie schaffen müssen, Menschen zusammenzubringen und ein Interesse dafür zu wecken, für die Sorge um das Gemeinwesen. Und ich glaube, das Schaffen von solchen Foren, ob es jetzt Räte sind oder eben andere Namen tragen, ist so eine Möglichkeit, eine Art sozusagen indirekte Bildung. Ja, es ist trotzdem noch nötig, dass wir vielleicht auch unser Engagement in Bildungssachen stärken. Aber Bildung ist halt nur das eine. Wir wissen, dass Bildung nur zum gewissen Teil auch mit Wahlverhalten korreliert.
Das ist richtig, ja. Wobei, da darf ich da ganz kurz, oder?
Ja,
reingrätschen, weil ich würde auch dir da recht geben, und aber vor allen Dingen, um nochmal auf deinen ersten Punkt zurückzukommen, sozusagen verschiedene Möglichkeiten oder Ansätze, ob das jetzt Räte oder nicht Räte heißt, das ist mir auch egal, ja? Also darum geht's ja auch nicht. Aber es gibt da sozusagen ja auch verschiedene Initiative, die heißen jetzt halt blöderweise wieder so, ist aber was ganz anderes, für sogenannte Bürgerräte, ja?
Ja.
Die aber natürlich, die erstmal nichts anderes machen, als zu versuchen, zu bestimmten Sachfragen, auch auf ganz verschiedenen Ebenen, Handlungsempfehlungen zu generieren oder zu erarbeiten. Ja. die dann auch zum Beispiel mit Volks- oder Bürgerentscheiden beziehungsweise Begehren auch verbunden werden könnten, ja, über die dann auch sozusagen später noch abgestimmt werden könnte in tatsächlich direkt demokratischen Verfahren. Aber in diesen Bürgerräten geht es erstmal nur darum, dass eine aus einer bestimmten betroffenen Personengruppe ausgeloste konkrete Personen, ja, zusammenkommen, dass im Rahmen dieser Zusammenkunft und im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses tatsächlich auch durch Expertinnen und Experten das notwendige Wissen vermittelt wird, um diese Entscheidung treffen zu können. Deswegen bin ich jetzt bei deinem, ne, Bildung und Wissen und so weiter nochmal kurz spitzfindig. Also so kann man es ja auch machen, ne, oder hellhörig geworden. Mhm. Dass es eine auf eine bestimmte Art und Weise geführte Moderation der dann sich anschließenden Diskussion gibt zwischen den sich wahrscheinlich ergebenden verschiedenen Positionen, ne, in der jeweiligen Sachfrage. Und dass auf Basis dieser ganzen Voraussetzungen, Überlegungen, Diskussionen etc. dann eben Handlungsempfehlungen. Es gibt jetzt Beispiele schon auf Landes-, auf Bundesebene, sogar auf EU-Ebene, insbesondere zu umweltpolitischen Fragen. Ja? Und auch das könnte doch so ein bisschen in die Richtung gehen, wie du sie am Anfang angesprochen hast, oder? Als ein solches Forum, ne? Das hat natürlich jetzt nichts mit der Räteidee zu tun, ja, aber beteiligt sozusagen betroffene Personen, ja, verantwortungsvoll, zumindest bis zu einem bestimmten Grad in politischen Prozessen. Ne? So würde ich es mal ausdrücken.
Ja, gut ausgedrückt. Würde ich zustimmen, dem würde ich zustimmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch, denke ich, weil sowas auch eben so Checks and Balances liefern kann. Mhm. Also es ist auf der einen Seite eben auch eine Art Politikgestaltung, aber es ist auch eine Politikberatung. Mhm. Also das Aufstellen anderer Visionen und Empfehlungen, so wie du es genannt hast. Aber ich glaube, es liefert ja auch oder es stellt auch die Art von Öffentlichkeit dar, die wichtig ist, um eben auch aktuelles politisches Geschehen zu überprüfen und auch laut dann zu sagen, nee, so weit nicht. Hier ist eine alternative Vision und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich nur am Schluss noch einführen wollen würde als Gedanke, der führt aber vielleicht auch zurück zu oder könnte auch zu einer Diskussion führen, die wir auch schon in anderen Folgen hatten. Der Vorschlag wäre, ob wir nicht auch, um eben mehr Kontrolle und mehr dessen, was ich vorher Autorschaft des Politischen genannt habe, also mehr Verknüpfung von uns einzelnen Personen mit den Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlichen Zusammenlebens, wenn man es jetzt mal technisch formulieren will, zu ermöglichen, wäre doch bestimmte Lebensbereiche zu entpolitisieren. Also aus dem Zugriff der Politik, seien's Räte, seien's Parlamente, zu entziehen, um zu sagen, naja, vielleicht sind bestimmte Lebensbereiche nicht geeignet, dass sie von wie auch immer verführbaren Körperschaften geregelt werden. Also
was für Lebensbereiche wären das dann, deiner Meinung nach?
Also vieles am wirtschaftlichen Bereich,
ja, das glaube ich mir.
Wäre an der Bereitstellung bestimmter Güter, also vielleicht, also klassisch, also ich gebe es zu, die Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso wie du, werden es erahnen haben, das ist natürlich so ein bisschen libertäres Gedankengut.
Da haben wir einen erheblichen Dissens, Herr Wolkenstein.
Ja, kommst du immer, aber gehört habe ich noch kein Argument. Also, nee, aber
doch,
lass mich dir jetzt sofort, aber
das ist eine andere Sendung.
Genau. Ich will das nur sozusagen so mitgeben, unter dem Blickwinkel, dass wir sagen, okay, Politik ist, egal wie, ob es jetzt über Räte, ob es jetzt über Parlamente geführt wird, anfällig für laute gut organisierte, finanzstarke Kreise, und ist, könnte Opfer von nicht informierten Bürgern sein, die eben diesen lautstarken Truppen.
Und das ändert sich durch freie Märkte und die freie Verteilung von bestimmten Gütern, dass dann der sozusagen diese Machtverhältnisse, die du jetzt gerade auch unter ökonomischen Gesichtspunkten beschrieben hast, sozusagen weniger Einfluss auf immer noch ja notwendige politische Entscheidungen haben. Also da ist doch irgendwie jetzt um das erste Argument mal hier anzuführen, also, aber wir müssen da vielleicht wirklich noch mal eine Sendung draus machen, Andrea.
Pass auf, mein Punkt, mach mal. Wir versprechen es, wir gehen dem jetzt endlich auch mal an. Ich will nur sagen, dass je nach Struktur der Landschaft, der Wirtschaft oder des wirtschaftlichen Bereiches durchaus zum Beispiel durch sowas wie Voting by Feet, also die Abstimmung mit den Füßen, ich gehe einfach zu einem anderen Anbieter dieser Dienstleistung, auch übliche staatliche Dienstleistungen, was Staaten so anbieten können, da runterfallen, dass hier eine Abstimmung leicht ist. Ich sag nicht, dass das in jedem Fall möglich ist. Ja, also manche Sektoren, die kollabieren in so ein natürliches Monopol. Da gibt es dann so ein paar Anbieter. Also die freie Meinungsäußerung in den Social Media ist so ein Fall, ist schwierig, da zu sagen, da ist so ein Markt. Es gibt auch andere Fälle. Aber möglicherweise wäre es doch wert, zu überlegen, in welchen Bereichen es möglich ist, die Fragen zu entpolitisieren und den Menschen die Möglichkeit zurückzugeben, zu entscheiden, indem sie agieren und nicht indem sie Mittelmänner und Mittelfrauen bestimmen, die möglicherweise gar nicht das Common Good, das Gemeinwohl im Kopf haben, wenn sie diesen Lebensbereich adressieren. Also hört, ist sehr abstrakt, aber ich will gar nicht sagen, dass das für jeden Bereich gilt. Ich will nur als eine Möglichkeit, die Probleme der Demokratie, der repräsentativen und der direkten Demokratie anzugehen, doch ist zu überlegen, ob man nicht bestimmte Bereiche dem Zugriff der Politik entziehen.
Mehr ist es nicht. In abstracto würde ich dir, also
gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Find ich die Frage auch erstmal interessant, in den Beispielen, die du jetzt genannt hast, würde da, glaube ich, ein nicht unerheblicher Dissens bestehen zwischen uns beiden, aber den können wir nochmal besprechen. Aber vielleicht um das Ganze, wir haben ja noch, also erstens vielleicht nochmal einen kurzen Abschluss und dann natürlich noch 2 bis 3 wichtige Punkte, die dann noch kommen müssen.
Ich hab auch noch einen wichtigen Punkt, auf den ich hinweisen möchte, aber erst du.
Okay, also wir können ja vielleicht mal festhalten, also was wir jetzt gesehen haben ist, das mit der Demokratie ist vielleicht alles gar nicht so einfach, ne, weil sie eben jeweils bestimmte auch Bedingungen, Voraussetzungen hat, weil es unterschiedliche Verständnisse gibt, weil daraus wiederum bestimmte Möglichkeiten, aber auch Probleme entstehen. Ein paar davon haben wir angesprochen, beispielsweise, wie ist es denn eigentlich mit einer wehrhaften Demokratie, vor allen Dingen im Kontext mit bestimmten Vorstellungen von Demokratie. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass Bildung, ne, ist nicht alles, aber ist eigentlich in allen Demokratieformen wichtig, ja. Und gerade in unseren heutigen Zeiten vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ja auch ganz besonders die Kompetenz, die richtigen Informationen als solche erkennen zu können und damit umgehen zu können, mit dieser Informationsflut, vor der wir ständig stehen. Das wäre auch nochmal etwas, was ganz wichtig ist. Ne? Das würde nämlich, glaube ich, auch dazu beitragen, eben denen, die du als Verführer bezeichnet hast und die natürlich auch solche sind, das Wasser abzugraben. Denn darüber läuft ja auch ganz viel, ne? Missinformation und so weiter und so weiter. Da haben wir uns ja in den letzten Folgen auch immer wieder drüber unterhalten. Also das vielleicht können wir uns darauf einigen, oder? Also so einfach ist es alles nicht. Es gibt verschiedene Voraussetzungen und Bedingungen, verschiedene Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten, je nachdem, welche Idee man verfolgt. Und ich hätte dich jetzt, wenn du nichts mehr hast, eigentlich liebend gerne noch nach deinem Musiktipp gefragt, aber ich glaube, du hast noch einen Punkt davor, oder?
Der kommt.
Der kommt. Ich bin schon ganz ungeduldig.
Ich merk's. Jetzt kommen wir ja gleich zu den wirklich wichtigen Dingen. Ja. Ich wollte nur noch eins sagen, dass da stimme ich dir zu und ich glaube, Dissens besteht sozusagen bei der Einschätzung der Frage, wie wirksam die Vorschläge, die wir jetzt diskutiert haben, sind, um eben die Probleme zu adressieren, die wir mit und in Demokratie auch gesehen haben. Aber ich glaube, klar ist, Bildung und sozusagen die Schaffung von Räumen, in denen nicht einfach nur Schulbildung, sondern auch sozusagen Bildung, lebendige Bildung passiert, um, glaube ich, sowas wie eine resiliente Demokratie zu schaffen. Ja. Und ich glaube, und da fügt sich jetzt direkt auch ein erster Tipp an. Ich habe kürzlich das Buch von Marc Schieritz gelesen. Zu dumm für die Demokratie heißt es. Marc Schieritz ist Autor der bei der Zeit oder sogar stellvertretender Leiter des Politikressorts.
Ja.
Und der geht vielen der Fragen nach, die wir gerade diskutiert haben. Und einen besonderen Aspekt möchte ich herausgreifen, denn er fragt am Schluss in einem Kapitel, das überschrieben ist mit "Der Wähler trägt keine Schuld". Wieso eigentlich? In diesem Kapitel geht Marc Schieritz eben der Frage nach oder macht die Aussage, dass eben auch Wählerinnen und Wähler eine gewisse Verantwortung dafür tragen, weil es nicht Institutionen sind, die
das hatten wir doch schon geklärt letztes Jahr in einer unserer Sendungen.
Ganz genau. Ich wollte nur nochmal, jetzt ist es höchstrichterlich sozusagen bestätigt worden. Nee, ich finde es ganz gut, weil das nochmal darauf hinweist, eben, dass es konkrete Menschen sind und die auch eine Voraussetzung, aber eben auch eine Verantwortung haben für die Demokratie. Und ich glaube, das passt zu diesem, dass wir sehr voraussetzungsvoll fordern, dass Menschen eben ermöglicht oder in Stand gesetzt werden, auch sich zu engagieren, aber dass sie das auch tun müssen für unser Gemeinwohl. So,
da haben wir einen Konsens, ne? Das haben wir ja auch schon mal. Da hatten wir auch schon mal einen Konsens zum Ende des letzten Jahres, glaube ich, ne, in einer der Sendungen.
Ganz genau.
Ich würde sagen, vor der Trump-Wahl. Mhm. Wir packen aber das Buch oder den Link zum Buch trotzdem in die Shownotes, würde ich vorschlagen, oder?
Ja. Ja.
Und jetzt aber Trommelwirbel. es gibt eine kleine Vorgeschichte und zwar ist uns vor der Aufnahme aufgefallen, dass ich hier irgendwie auf unbotmäßige Weise die Kontrolle über unsere Playlist übernommen habe und dass jetzt der Andreas mit mindestens drei Musiktipps in den kommenden Sendungen sozusagen dran ist.
Ja, und das ist jetzt deine Interpretation. Ich würde das ja sehr viel positiver interpretieren. Ich habe ja sehr viel gelernt und tue das immer noch von dir und deinem Interesse und deinem Wissen über und in der Musik. Also insofern können wir uns inklusive mir glücklich schätzen, dass du uns mit deinen Musiktipps versorgst. Also insofern, ich sehe das ganz positiv, aber freue mich, dass ich auch mal wieder
musikalischen
Worten kommen darf. Und habe heute einen, also ich habe tatsächlich auch schon, weil ich ja nie dran kam und immer bei jeder Sendung habe ich einen Musiktipp gesucht und dann warst es wieder du und deswegen haben sich jetzt einige angesammelt und ich war
sehr gut.
Wusste nicht und weiß, ja, wusste bis vor kurzem nicht, welchen ich reinpacken soll und dir geben und euch geben soll. Aber jetzt habe ich's. Und es ist eine Band, die hier aus der Region kommt, aus meiner Region. Die Band heißt die Pyramiden. Das sagt vielleicht.
Okay. Ja. Also wie Bier und dann die Pyramiden, oder wie?
Genau. Ja. Und tatsächlich, ich weiß nicht, kennst du den Fredel Fesel?
Ja, klar.
Das ist ein bayerischer Musik, leider jüngst verstorbener Kabarettist und ein hervorragender Musikant und Wortkünstler. Und der hat.
War der da dabei? Bei die Pyramiden.
Nein. Der hat uns mit historischem Wissen versorgt. Er hat nämlich gesagt, dass die ersten Bierbrauer die Ägypter waren, weil es ja da die Pyramiden gibt. Jetzt pass auf. Also, der Bandname ist, so ist die Urban Legend danach entstanden. Mhm. Das ist eine Band, die macht ganz wunderbare Musik. Punkmusik, Punkrockmusik. Und ich habe einen politischen Song. Ist ja nicht erstaunlich, dass Punk und Punkrock politische Songs macht. Ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Hau den Punkt, Punkt, Punkt. Und vielleicht gibt es ja ein educated guess, was sich hinter verbirgt. Ihr könnt euch dann, wenn ihr das Lied anhört, das ihr in unserer Playlist findet und auch in dem Link, den wir in den Shownotes packen, könnt ihr euch dann überzeugen und vergewissern, was es heißt. Es ist ein ganz wunderbarer Song. Die Pyramiden machen wirklich sehr viele wunderbare Songs und haben ein politisches Engagement legen die zutage. Das ist wirklich sehr, sehr begrüßenswert. An dieser Stelle gehen die Grüße raus an die Pyramiden und an den Christoph und ich wünsche dir und euch viel Spaß beim Hören des Songs und klickt euch ruhig ein bisschen durch die Songs der Pyramiden. Also mein Tipp. Und jetzt habe ich noch, glaube ich, 10 andere frei, oder? Bist du wieder dran?
Ja, mindestens. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier schon parallel geguckt auf find's jetzt aber tatsächlich auf Spotify nicht. Da musst du vielleicht nochmal gucken und es dann hinzufügen, sonst hätte ich das nämlich jetzt gleich.
Nee. Also hier live vorgespielt.
Ich hab's. Ja. Es ist praktisch jetzt in der Playlist.
Wunderbar.
Also, sehr gut. Aber Moment, bevor wir zum Schluss kommen, jetzt wollte ich ja eigentlich, wir müssen ja eigentlich noch was nachtragen zum Thema Musikkenntnis, denn das hast du ja rausgefunden und nicht ich. Der aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern an unseren Gast Markus Seethaler. In der Folge zum Dissens. Gerne nochmal reinhören. Und es ist jetzt auch schon wieder zwei, drei, vier Wochen her, weiß ich jetzt nicht mehr, da schriebst du mir, Andreas, ganz aufgeregt eine WhatsApp mit einem Link zur Enzyklopädie Metallium, wer von euch da draußen die kennt. Also da ist wirklich alles drin, was sozusagen an Bands und Personen jemals irgendwo irgendwas mit Metal zu tun hatte. Und wer fand sich da? Der Markus. Wir wussten davon nichts.
Nein.
Und schaut mal da rein. Er hat offensichtlich in verschiedenen Bands gespielt. Auch mindestens zwei davon lassen sich auch auf Spotify finden. Ich weiß nicht, ob du die später nochmal in die Playlist reinhauen möchtest.
Sebastian, jetzt hast du durch die Hintertür doch noch einen Musiktipp.
Nein. Der das kommt aber nicht auf die Playlist.
Unfassbare Vorgänge hier nach der Sendungspflege. Es war mein Musiktipp.
Mir ging es eigentlich um die Geschichte. Ich habe ja auch die Bands gar nicht genannt. Also.
Darfst du. Okay. Ich gehe mich geschlagen einfach. Ja, was soll ich machen, Leute?
Nein, hört euch die Pyramiden an.
Grüße nochmal raus an die lieben Pyramiden, an den lieben Christoph.
Genau. Und wir grüßen dich, lieber Markus.
Und an den Markus.
Genau. Und an den Markus. Weiter so gute Arbeit am Bass leisten. Und dann, wie immer, folgt uns, ne? Überall auf Instagram, auf Blue Sky, weiterhin auf X. geht auf unsere Homepage, schaut euch unsere Dissens-Pflege-Playlist auf Spotify an, schreibt uns Fragen, Kritik, Anregungen, jegliche Kommentare, Themenwünsche, vielleicht auch für die Zukunft. Und jetzt muss ich mich kurz sortieren.
Jetzt kommt der schwierigste Teil.
Hast du noch was, Andreas? Nein?
Was?
Hast du noch was?
Nee. Okay. Nein. Okay. Du warst gerade. Nein, ich hab nichts mehr. Vielen Dank. War schön.
War schön. Und 3, 2, 1. Bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.